Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen Arne Wielander und ich traditionell die Oscar-Nominierungen. Die 96. Academy Awards werden ja bekanntermaßen am 11. März verliehen. Wir fangen an mit der wichtigsten Kategorie, bester Film. Da sind nominiert, ich trage vor, Anatomie eines Falls, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Ich möchte gleich mal vorwegschieben, dass ich mich wirklich gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich wirklich gefreut, dass Wes Anderson mit Asteroid City nicht nominiert ist.
Na, du beginnst ja mal auf einer negativen Note mit diesem Podcast.
Tut mir leid.
Welcher Film nicht nominiert ist, aber von den Nominierten könnte es nahezu jeder Film sein. Aber es sind natürlich einige Außenseiter, Anatomie eines Falls und The Zone of Interest, das sind die beiden Filme mit Sandra Hüller, europäische Filme, schon viel gefeiert, beide vielfach ausgezeichnet. The Zone of Interest ist ein Film über den Lagerleiter, Kommandanten von Auschwitz, Höss. Und Sandra Hüller spielt dessen Frau. Anatomie eines Falls ist schon in den Kinos. Das ist der mögliche Selbstmord, mögliche Mord am Ehemann von Sandra Hüller, die sich den ganzen Film über verteidigen muss und die ein Geheimnis hütet. Dann die Favoriten Oppenheimer, insgesamt 13 Mal nominiert. Killers of the Flower Moon, sicher auch ein Favorit. Und möglicherweise Barbie aufgrund des großen kommerziellen Erfolgs. The Holdovers ist der neue Film von Alexander Payne mit Paul Giamatti, der als bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass Sandra Hüller für Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, aber das weiß nun mittlerweile jeder in Deutschland. Maestro ist der Film von Bradley Cooper. Cooper ist für die beste Hauptrolle nominiert, hier auch für die Produktion. Er hat den Film produziert, auch co-geschrieben. Hat möglicherweise eine Außenseiterchance. Past Lives ist ein romantischer Film um ein Pärchen, das sich nach Jahren wieder sieht, ein sentimentaler Film. Und dann das Dark Horse Poor Things. Poor Things ist ein Film, der jetzt schon jedem gefällt und der auch gute Chancen hat, Yorgos Lanthimos ist auch als bester Regisseur nominiert.
Also ich
was sagst du?
Ja, also mein Favorit, du musst ja vor allen Dingen zu den Favoriten äußern. Also mein Favorit, auch mein persönlicher Favorit, ist Oppenheimer. Ich denke, das ist für mich eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Past Lives ist ein Film, der, also das ist eine Mechanik, die ich bei den Oscars manchmal nicht verstehe. Manchmal sind Filme, die für den besten internationalen Film nominiert sind, auch für den besten Film nominiert und manchmal nicht. Zone of Interest ist auch für das Best International Feature nominiert, was ein wenig schräg ist, weil der Film zwar durchaus auch mit polnischem Geld überwiegend, aber eine amerikanisch-britische Produktion ist und deshalb im Grunde genommen dort nicht zu suchen hat. Past Lives wiederum taucht bei dem Best International Feature nicht auf, obwohl er sehr, sehr große Chancen auf den Auslands-Oscar hätte. So, ich denke, dass Oppenheimer das macht. Ich sehe überhaupt keine Konkurrenz. Scorsese wird diesmal im Gegensatz zu dem Irishman wahrscheinlich schon ein paar Oscars kriegen, seinen Film, aber als größter Konkurrent gegenüber Oppenheimer ist er trotzdem zu klein und ich glaube, dass es ein Fall wird für Oppenheimer.
Ja, ich glaube auch, dass es Oppenheimer wird und ich wünsche es Poor Things und in zweiter Linie Killers of the Flower Moon.
Gut, dann machen wir weiter mit der besten Regie. Da sind nominiert Jonathan Glazer, The Zone of Interest, Yorgos Lanthimos, Poor Things, Christopher Nolan, Oppenheimer, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, und ich habe ja Latein gehabt und kein Französisch. Justine Triet, Anatomie eines Falls. Das ist sozusagen die Außenseiter-Nominierung. Ich will kurz zu Jonathan Glazer was sagen, zu dem Film. Ich bin großer Jonathan Glazer-Fan und freue mich gerade, weil er seit 2000, seit dem Jahr 2000 nur 4 Filme gedreht hat, 4 Spielfilme. Also wahrscheinlich auch mal Produktionsschwierigkeiten hat oder Budgetfindungsschwierigkeiten hat. Ich freue mich über jeden Film, den er dreht, weil ich ein sehr großer Fan bin. Aber ich kann The Zone of Interest nicht guten Gewissens unterstützen. Also der Unterschied zu Under the Skin, das ist ja ein Film, mit dem Zone of Interest viel verglichen wird, ist der, dass die Figuren oder die Figur in Under the Skin, also gespielt von Scarlett Johansson, eine gewisse Art von Lernkurve hat und aus ihrem Teil, also scheinbar unterkühltem, alienartigen Vorgehen noch etwas lernt. Ich finde, man muss bei Themen wie Auschwitz und dem Holocaust jeden Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen. Also die komplett nur teilnahmende Beobachtung von Figuren, die nicht verstehen, was sie da tun oder wie menschenverachtend das ist, was sie da tun, das ist mir übel aufgestoßen. Also ich kann dieses gesamte Projekt The Zone of Interest, ich kann das nicht gutheißen. Also es spielt keine Rolle, ob es gutheißt oder nicht, ich bin ja kein Kanzler, aber das ist, ich finde, dass Jonathan Nolan da einen großen erzählerischen Fehler begangen hat. Alle schreiben ja von der Banalität des Bösen, die damit nur aufgezeigt wird, und ich glaube, das ist für einen Spielfilm die falsche Herangehensweise. Das reicht ja schon, wenn die falschen Leute diesen Film gucken und jedes falsche Wort, was darin gesprochen wird, ohne Widerworte aufnehmen, um sich dann dadurch dann unter bekräftigt zu fühlen. Also ich finde, Jonathan Glazer sollte ihn nicht kriegen, und ich glaube, er kriegt ihn auch nicht. Ich glaube, auch das ist hier ein ganz klarer Fall für Christopher Nolan.
Ja, ich habe Zone of Interest noch nicht gesehen. Es ist natürlich so, dass Frau Höss bis zum Ende ihres Lebens ihren Ehemann verteidigt hat und geradezu angehimmelt hat, auch nach dessen Tod und bis weit in die 50er, 60er Jahre hinein. Also sie hat niemals erkannt, was das bedeutet oder was ihr Leben bedeutet hat. Sie hat weiter eine behagliche Existenz in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Aber man wird sich mit diesem Film noch befassen. Der Regie-Oscar ist für Christopher Nolan wahrscheinlich nach all der Zeit, nach all den Filmen reserviert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regiekollegen in dieser Kategorie an Christopher Nolan vorbeigehen, wobei Scorsese natürlich wieder einmal nominiert ist. Er hat einmal den Preis bekommen, ich finde, für den falschen Film, für Departed. Er bekäme den Preis hier auch sehr zurecht, Giorgos Lanthimos ebenso. Glazer hat, glaube ich, keine Chance, Justine Triet auch nicht, aber schön, dass sie nominiert wurde.
Ja.
Dann sprechen wir über die Nominierung für den besten, für die beste Hauptrolle.
Ich wollte nur eine kurze Sache zu Scorsese sagen, das kam gestern als Statistik rum. Er als Regisseur hat jetzt Spielberg mit den meisten Nominierungen überholt. Und
wie viele sind es?
Das weiß ich ehrlich, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber er hat jetzt mehr als Spielberg. Und aus dem Kopf glaube ich behaupten zu können, dass er seit Gangs of New York 2001 für jeden Film, bis auf Silence, den er gedreht hat, jeden Spielfilm, eine Regienominierung bekommen hat. Das ist schon einigermaßen krass. Das in dem Alter auch noch, ne? Also er ist über 80, das ist Wahnsinn.
Auch für den Irishman?
Ja, klar. Irishman ist in die Geschichte eingegangen als derjenige Film von ihm, der die meisten Nominierungen mit der geringsten Ausbeute hatte. Okay, aber jetzt machen wir, wie gesagt, hast du recht, weiter. Beste Hauptdarsteller. Bradley Cooper, Maestro. Colman Domingo, Rustin. Paul Giamatti, The Holdovers, Cillian Murphy, Oppenheimer und Jeffrey Wright, American Fiction. Also es könnte durchaus so eine Nasengeschichte werden. Ne? Nosegate war ja der große Vorwurf von Bradley Cooper. Ich finde nicht, dass er ihn verdient hat, aber man darf diese Masken-Oscars nie unterschätzen, in denen sich jemand versucht, mimikreartig einem realen Vorbild anzunähern. Das hat ja bei Gary Oldman als Churchill schon sehr gut funktioniert. Dann auch für so klassische, sehr spießige Filme wie diesen Film für den René Zellweger, dieses Biopic, den Oscar bekommen hat. Oder im vergangenen oder vorvergangenen Jahr Jessica Chastain. Filme, deren Titel man nicht mal mehr kennt, bei denen aber das alte Hollywood irgendwie die Annäherung an ein Idol würdigt. Also ich würde Bradley Cooper nicht abschreiben, auch wenn der Film im Gegensatz zu Tar überhaupt keine Wellen geschlagen hat. Colman Domingo mag ich total gerne. weil ich ihn das erste Mal gesehen habe bei Fear the Walking Dead, also den Walking Dead-Ableger, und er damals schon toll gespielt hat. Das ist trotzdem eine Nominierung für einen Film, der überhaupt keine Wellen geschlagen hat und deshalb sozusagen auch der Diversität geschuldet ist, diese Nominierung.
Ja, was ist Rustin?
Rustin, ja, das muss ich sogar nachschlagen. Das ist ein Bürgerrechtler gewesen. Ich kannte den nicht. Mhm. Also es tut mir wirklich leid. Das ist, glaube ich, der Film, für den Lenny Kravitz gerne Oscar nominiert worden wäre für den besten Song, aber nicht geklappt hat. Jeffrey White, American Fiction. Auch American Fiction ist ein Film, der keine Wellen geschlagen hat bislang, auch wenn er gerade erst angelaufen ist. Aber die Diversität finde ich gut. Ich wollte noch kurz sagen zu Paul Giamatti. Ich freue mich wirklich sehr für diese Oscar-Nominierung für ihn. Ich weiß nicht, ob es seine erste ist. Als er für Alexander Payne schon in Sideways gespielt hat, war man eigentlich davon ausgegangen, dass er hätte nominiert werden müssen und nicht Thomas Hayden Church, sein Co-Darsteller. Aber es lief halt genau andersrum. Er hat keine Nominierung bekommen. Ich finde das klasse, gerade auch, weil Alexander Payne keine Regie-Nominierung bekommen hat. Ich glaube auch, wenn Cillian Murphy, der Ire ist, wo man denkt, okay, der hatte vorher nie eine Lobby in Hollywood, komischer Typ, sympathischer Typ, aber komischer Typ. Ich glaube, auch der Oscar geht an Cillian Murphy.
Ja, wahrscheinlich. Nicht zu Unrecht. Ich bin für Paul Giamatti, der schon vor vielen Jahren den Oscar hätte gewinnen müssen. Er hat immer auch Nebenrollen gespielt, hat aber auch Hauptrollen in kleinen Filmen gespielt. Sideways ist ein verhältnismäßig kleiner Film, der dann zu großer Popularität kam. Thomas Hayden Church ist sensationell in dem Film, Giamatti ist noch besser. Und Holdovers ist die erste Zusammenarbeit von Alexander Payne mit Giamatti seit 20 Jahren. Und nach dem, was ich gesehen habe, der Film ist eben in die Kinos gekommen. Es ist wieder eine Glanzleistung von Giamatti. Es könnte aber sein, dass Bradley Cooper für Maestro gewinnt. Und nicht zu Unrecht. Also die Nase macht da wenig aus. Die Ähnlichkeit mit Leonard Bernstein ist ist verblüffend, ist frappierend während des gesamten Films, also sowohl die Darstellung des jungen Bernstein als auch die Darstellung des alten.
Arne?
Es ist also
Arne?
Eine fulminante,
ja. Entschuldige,
Darstellung.
Sagt man auch Brian Epstein oder Brian Epstein? Bei Leonard weiß es jetzt, wie ist es bei... Ah ja, das interessiert mich nämlich immer, ich weiß es nämlich immer. Bei Springsteen ist es ja klar, den schreibt man noch anders. Ah ja, okay. Ja, Bradley Cooper, ne? Entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Also er könnte so ein Leonardo DiCaprio-Fall sein nach dem Motto, gibt ihm endlich den Oscar, dann haben wir unsere Ruhe. Ne? Nachdem er den mit Star is Born schon nicht bekommen hat für den American Sniper, kann man sagen, den ehren wir jetzt weg. Und dann haben wir unsere Ruhe. Zumal ja auch Leonardo DiCaprio diesmal nicht nominiert wurde, was einige gewundert hat. Was ich aber dieser starken Besetzung, dieser Fünferriege entsprechend aber in Ordnung finde, dass er nicht berücksichtigt wurde.
De Niro ist als Nebendarsteller nominiert für Flower Moon. Ich finde auch die eindrucksvollere Leistung. DiCaprio hat offenbar versucht, sich mit der Mimik, De Niros Mimik, also spielt er den, ich glaube, Neffen De Niros, sich De Niros Mimik anzueignen, und das steht ihm nicht gut. Also diese Art Schnute oder der herabhängenden Mundwinkel etwas bemüht. Und dazu hat er anders als De Niro ein offenes Kindergesicht.
Ja.
Jedenfalls ist DiCaprio, der ja nun oft genug nominiert wurde, hier nicht berücksichtigt worden, aber eben De Niro, der ja eigentlich eben fast eine Hauptrolle spielt, aber ist unter den Nebendarstellern. Wollen wir mit den Nebendarstellern weitermachen oder wie es...
Ja, lass uns die Reihenfolge machen auf unserem Zettel. Ja, sonst rascheln wir zu viel. Wir machen gleich die beste Hauptdarstellerin. Annette Bening für Nyad, Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller, Anatomie eines Falls. Carey Mulligan, Maestro, Emma Stone, Poor Things. Also Emma Stone hat schon Oscar, fällt raus.
Naja.
Ja, du, ich sagte, das wird nichts. Also Annette Bening ist ja das fünfte Mal oder so nominiert, hat zweimal verloren gegen Hilary Swank, sehr auffallenderweise. Ich finde, das ist ein sehr unsympathisches Projekt, was sie hier hat mit diesem Schwimmerfilm, bei dem auch Jodie Foster nominiert wurde. Auch irgendwie so eine sehr Oscar-baitige Rolle über einen Film, der überhaupt keine Rolle spielt. Sandra Hüller wäre eine Sensation. Ich glaube aber, das bleibt, wie im letzten Jahr bei Andrea Riseborough, bei so einer exzentrischen Nominierung und Würdigung. Hat, glaube ich, auch keine Chance. Also ich glaube, es wird was zwischen Carey Mulligan und Maestro, der ich es am meisten gönnen würde, und Lily Gladstone. Und ich glaube, bei Lily Gladstone, wenn die kolonialistischen Amerikaner, die indigene Frau, Jahrhunderte nach der Überwältigung der Vereinigten Staaten jetzt nicht honorieren, wann denn dann? Da muss man einfach so politisch betrachten, das ist gar nicht zynisch gemeint. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass es nicht passieren wird, dass Lily Gladstone den Oscar nicht bekommt. Unabhängig davon, dass ich ihre Darstellung bei weitem nicht so gut finde wie die von Carey Mulligan.
Ja, also hundertprozentig sicher, dass es nicht passieren kann, dass Lily Gladstone den Oscar nicht bekommt. Das glaube ich auch, nicht zu 100%. Carey Mulligan hätte ihn verdient. Aber die Rolle ist auch einigermaßen glanzvoll und schillernd. Figur entwickelt sich wie Bernstein selbst auch in dem Film. Da wird die Junge gezeigt, es wird die Ältere gezeigt. Bernsteins Ehefrau stirbt im Laufe des Films, am Ende des Films. Und sie zeigt die Entwicklung dieser Figur, hat viel Kamerazeit, wie man so sagt, und ist Bradley Cooper in dem Film mindestens ebenbürtig. Annette Bening hat es seit vielen Jahren schon verdient. Das ist auch ein sehr guter Film über eine Sportlerin, die von Kuba nach Amerika geschwommen
Ja,
ist,
ja, ja.
vor einigen Jahren, als sie schon über 40 Jahre alt war. Sie hat es Ende der 70er Jahre schon einmal versucht. Und Nayet ist ein Ensemblefilm. Einerseits Annette Bening und dann ihre Freundin Jodie Foster. Beide müssten eigentlich, wenn überhaupt, zusammen ausgezeichnet werden. Aber man wird auf Lily Gladstone wetten und es wird sich auch die Jury nicht entgehen lassen,
Also,
sie auszuzeichnen.
es wird zumindest niemand, der den Namen dann vom Umschlag lesen wird, in die Versuchung kommen müssen, nicht zu wissen, wie man Hüller ausspricht. Ne? Ob die jetzt sagt Haller, Hüller oder versucht
Hallo,
Haller.
ja.
Ja.
Gut, da wird sich der Präsentator vorher erkundigen und das Ü dann aber trotzdem nicht sprechen.
Ja.
Aber das wird leider nicht sein.
Leider
Also
nicht.
so schön das ist, ist die erste Nominierung einer, ich glaube sogar deutschsprachigen Schauspielerin seit den 30er Jahren. Manche behaupten seit 1927. Ich habe es noch nicht nachgeschaut.
Ja, es gab in der Vanity Fair ein Porträt von Sandra Hüller, wo man auch gemerkt hat, dass sie, und das ist ja auch wahrscheinlich auch korrekt so, sich nicht diesem Spiel der amerikanischen Medien hingibt, zu viel von sich preiszugeben. Das war also mit anderen Worten ein sehr, sehr langweiliges Porträt, was man aber nicht Sandra Hüller vorwerfen kann, sondern sie hat einfach wenig von sich erzählt. Das ist bei großen Stories, die die bringen, eigentlich anders. Aber ich würde mich total freuen, wenn sie da Fuß fassen würde in den USA und trotzdem noch gute Rollen, europäische Rollen weiterhin annimmt. Bester Nebendarsteller. Sterling K. Brown, American Fiction. Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr., Oppenheimer. Ryan Gosling, Barbie. Und Mark Ruffalo, Poor Things. Also De Niro hat jetzt eine Scorsese-Nominierung bekommen, nachdem er für den Irishman ja übergangen wurde. Da wurde ja nur Pacino nominiert. Ich glaube, das wird, und ich finde auch berechtigt, auch wenn ich ihn überhaupt nicht mag, Robert Downey Jr. Oppenheimer. Ich finde seine Rolle da wirklich gut, und ich habe ja oft über den Oppenheimer-Film gemeckert, weil der so star gespickt ist jedes Mal, dass man sich mehr auf die Schauspieler konzentriert, auch wenn sie nur 3 Minuten Redeanteil haben, als auf die Rolle, die sie tatsächlich spielen, weil sie als Schauspieler größer sind als die Rolle. Und ich finde, dass er in diesem Ensemble-Film, Nolan besetzt ja nur noch top auf top, dass er da wirklich hervorsticht. Also ich finde, das ist für mich eine ganz klare Ausgabe für Robert Downey Jr.
Ja, Downey ist kaum zu erkennen in Oppenheimer, ist aber natürlich wie immer sehr gut und spielt eine ältere Gestalt, oder es gibt ja auch verschiedene Zeitebenen, aber die längste Zeit ist er als ein älterer Mann, also jenseits seines eigenen Lebensalters zu sehen, und die Haare sind anders, sind licht. Und grau, und auch das Gesicht ist verändert. Allein deshalb wird man ihm also aufgrund dieser Mimikrie wirkt er überzeugend. Dann ist es auch so, Robert Downey, der bestbezahlte Schauspieler von Hollywood und die Cash-Cow sozusagen. Und auch sehr beliebt seit vielen, vielen Jahren und wird in den großen Superheldenfilmen genauso besetzt wie in kleineren Filmen. Und natürlich auch schon sehr, sehr lange im Geschäft. Also das ist wahrscheinlich die sicherste Wahl, wenn man annimmt, dass Robert Downey gewinnen wird.
Mhm. Beste Nebendarstellerin: Emily Blunt, Oppenheimer, Danielle Brooks, Die Farbe Lila, America Ferrara, Barbie, Jodie Foster, Nyad und Davine Joy Randolph, The Holdovers. Ich muss gestehen, ich kenne nicht alle, die da nominiert sind. Ich habe auch nicht Die Farbe Lila gesehen, aber für mich ist das ein Farbe Lila-Oscar. Also man muss es auch hier wieder ein bisschen zynisch betrachten. Man kann durchaus halt nach den Interessen der verschiedenen Gruppen halt argumentieren und gucken, nach welcher Politik Oscars vergeben werden. Hier wäre es ein Oscar für eine Afroamerikanerin. Und die Gelegenheit, Die Farbe Lila nach dem Spielberg-Debakel von 85, das 11-mal nominiert war und nicht berücksichtigt wurde, jetzt eine späte Anerkennung von der Spielberg zwar nichts hat, aber trotzdem den Stoff eine Anerkennung zu geben. Und ich muss auch sagen, ich fand gerade Emily Blunt in diesem Ensemblefilm Oppenheimer nicht sonderlich überzeugend. Also da fand ich Florence Pugh sogar noch besser. Man sollte auch Jodie Foster nicht abschreiben, auch wenn sie schon zwei Oscars hat, aber ich glaube, der Oscar geht an Die Farbe Lila.
Ja, Blunt ist tatsächlich nicht sehr eindrucksvoll in Oppenheimer. Es ist eine sehr nebensächliche Nebenrolle. Ja, wobei sie im Leben Oppenheimers natürlich eine größere Rolle gespielt hat, aber vielleicht nicht die entscheidende. Bei Florence Pugh, ich glaube Florence Pugh, die schon vor... Ich meine, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, zwischen einem und drei Jahren nominiert worden ist und die in einigen Filmen schon geglänzt hat. Also ich würde auf Florence Pugh setzen.
Ja, die ist ja gar nicht nominiert. Die hätte ich erwähnt, weil die hätte man besser nehmen sollen statt Emily Blunt. Das meinte ich. Die ist gar nicht nominiert.
Na gut. Ja. Ja. Nee, also Blunt ist keine rechte Konkurrenz, glaube ich, wenngleich klangvoller Name. Entschuldige.
Kein Problem. Bestes Originaldrehbuch. Sammy Birch, May December. Bradley Cooper und Josh Singer, Maestro. Arthur Harari und... Achso, das sind wahrscheinlich beides Franzosen. Justine Triet, Anatomie eines Falls. David Hemmingson, The Holdovers. Und Celine Song, Past Lives. Also das ist eine sehr anspruchsvolle Kategorie und ich glaube, das wird eine Auseinandersetzung zwischen Anatomie eines Falls und Past Lives, zumal beide ja auch für den besten internationalen Film nicht nominiert sind. Also wäre das hier eine Gelegenheit, einen Oscar zu kriegen, könnte ich jetzt nur nach Bauchgefühl sagen, also ich würde sagen Past Lives, aber ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, das ist der eine Preis für Holdovers wird, für David Hemmingson, der nicht nur allein geschrieben hat, sondern glaube ich mit Payne schon an einigen Filmen gearbeitet hat. Könnte auch dabei der Trostpreis für Bradley Cooper und Josh Singer für Maestro sein.
Okay. Nächste Kategorie. Bestes adaptiertes Drehbuch. Noah Baumbach und Greta Gerwig, Barbie. Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Cord Jefferson, American Fiction. Tony McNamara, Poor Things und Christopher Nolan, Oppenheimer. Ich habe mich über diese Kategorie gestern sehr aufgeregt. Begonnen aus dem letzten Jahr. Wir hatten darüber schon mal gesprochen und ich habe es nicht verstanden, als du versucht hast, mir das zu erklären. Und ich verstehe es immer noch nicht. Also bis zum vorvergangenen Jahr bedeutete bestes adaptiertes Drehbuch, dass du entweder eine Literaturvorlage adaptierst oder ein Sachbuch. Was hier passiert seit letztem Jahr mit Top Gun Maverick ist, dass es schon reicht, dass es Charaktere gibt, dass die existieren und zu denen eine Geschichte schreibt und dann gilt das als nominierfähig für bestes adaptiertes Drehbuch. Sprich, wenn die Figur des Maverick von Top Gun irgendwo schon mal existiert hat und man dreht einen zweiten Teil, ist das eine Adaption. Wenn es eine Spielzeugpuppe aus Plastik gibt, die Barbie heißt und man macht dazu ein Drehbuch, ist das eine Adaption. Das ist komplett neu. Oder es ist an mir vorbeigegangen. Ich verstehe das nicht. Drehbuch bedeutet doch, aus einer schriftlichen Vorlage was zu nehmen. So, und also mal ganz im Ernst, es bedeutet ja auch, wenn diese neue Regel gilt, dann dürfen Sogenannte Franchises, Star Wars, Marvel, nie wieder Original Screenplay-Nominierung kriegen, weil all die Figuren, die da drin spielen, adaptiert sind. So, und unabhängig davon, also ich weiß nicht, was dieser Barbie-Quatsch soll, dass man adaptiert, dass man eine Puppe adaptiert, ist, also die Ruth Handler, die die Puppe entworfen hat, hat niemals was Schriftliches dazu unterlassen. Ich glaube aber, dass das der einzige Oscar für Barbie werden wird, gerade auch, weil Greta Gerwig für die Regie vergessen wurde, das ist ein sogenannter Oscar-Snub, das ist eine Gelegenheit für sie, einen Oscar zu kriegen. Ich würde es Nolan auch gönnen, auch wenn da American Prometheus, die Sachbuchvorlage, ich weiß nicht, ob man das als Adaption werten lassen sollte, wenn man sich so viele Sachen ausdenkt, wie Oppenheimer Sex zu haben mit seiner Geliebten und da aus der Bhagavad Gita zu zitieren, aber ich glaube, dass Barbie da sehr gute Chancen hat, Zone of Interest aber auch.
Ja, Gerwig hat das Buch geschrieben mit Noah Baumbach, ihrem Lebensgefährten oder Ehemann. Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Baumbach hätte schon für viele Drehbücher, die er geschrieben hat, für seine eigenen Filme den Oscar bekommen müssen. Und ich wünsche es ihm sehr. Ich glaube, ohne dass ich habe zwar Zone of Interest noch nicht gesehen, aber ich glaube, Jonathan Glazer hatte sicher ein eindrucksvolles Drehbuch geschrieben. Dennoch führt wahrscheinlich ohnehin kein Weg an Baumbach und Gerwig in der Kategorie vorbei. Auch hier sollte man Poor Things nicht unterschätzen, Tony McNamara. Irgendwas wird Poor Things gewinnen und sei es adaptiertes Drehbuch möglicherweise. Aber Baumbach und Gerwig sind übermächtig.
Ich meine, Jonathan Glazer hat ja Interessensgebiete von Martin Amis ja komplett umgeschrieben für sein Drehbuch. In Martin Amis Roman gibt es ja auch Helden tatsächlich. Es gibt Anti-Helden, Schurken und Helden, es gibt Opportunisten, es gibt alle möglichen. In seiner Adaption ist daraus sozusagen nur noch eine Beobachtung geworden der Unmenschen, was sehr, sehr mutig ist. Also wer das Buch gelesen hat, sollte sich auf keinen Fall darauf verlassen, dass die Geschichte, die Glazer daraus macht, auch nur ansatzweise dem ähnelt, also ansatzweise dem Original ähnelt. Aber ich, ja, also Poor Things, du hast recht, ich tippe aber auf Barbie.
Ja.
Beste Kamera, Hoyty van Hoytema Oppenheimer, Edward Lachman El Condo, Matthew Libatique Maestro, Rodrigo Prieto Killers of the Flower Moon und Robbie Ryan Poor Things. Ich dachte immer, dass Robert Richardson, der Kameramann, den Scorsese zuletzt hatte, den Tarantino auch immer nimmt, ich dachte, dass der für Scorsese noch unterwegs ist, aber das scheint jetzt ein neuer zu sein.
Mhm. Rodrigo Prieto,
ja. Ja, ich glaube, es ist ein Oppenheimer Oscar. Ich weiß ja, ob Hoyty van Hoytema schon mal einen Oscar bekommen hat, der macht ja mit Nolan, ich glaube, seit Interstellar oder seit Dunkirk arbeiten die zusammen und ich glaube, dass es ein Oppenheimer-Oscar wird.
Ja, heute von heute mal hätte auch für die früheren Nolan-Arbeiten schon Oscar bekommen müssen. Der Film ist natürlich in jeder Hinsicht spektakulär. Schwarz-Weiß und Farbe, verschiedene Zeitebenen, er hat alle Effekte, er zeigt die Bombenexplosion. Es sind auch viele grelle Effekte, wenn Oppenheimer träumt und also Albträume. Und das ist natürlich brillant gemacht. Edward Lachmann würde ich es wünschen. Ich habe viele Filme gesehen, bei denen er die Kameraarbeit gemacht hat. Prieto, Flower Moon ist auch eine wunderbare Arbeit. Und auch da muss ich wieder sagen, dass Poor Things sehr oft nominiert, Robbie Ryan, dass da eine gewisse Außenseiterchance besteht. Die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, sind doch von bestechender Optik.
Ja, das Lustige ist ja auch gerade, weil er in so vielen technischen Kategorien nominiert ist, Poor Things, wenn du mal den Namen nur liest und das vergleichst mit Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, El Conde und Maestro, da denkt man doch irgendwie, wenn man nicht weiß, was Poor Things ist, was kann das denn sein? Mhm. Da denkt man doch, das ist irgendwie eine Komödie, die in den 60er Jahren spielt. Aber das ist schon lustig. Also ich würde Poor Things auch gönnen total. Ich glaube halt leider nicht ran. Okay. Bestes Szenenbild, also Ausstattung. Killers of the Flower Moon, Barbie, Napoleon, Poor Things und Oppenheimer. Napoleon hat nur 3 Nominierungen bekommen, fast schon zu viele, wie ich finde. Zu Recht auch ein Film, der nicht für großes Aufsehen gesorgt hat. Ich bin kein großer Fan von Ridley Scott. Ich finde, der kann mit Schauspielern nicht umgehen. Und dieser Film, wenn du den mal vergleichst mit Flower Moon, Poor Things und allein Oppenheimer. Da sieht man doch schon mal, wenn der für die Ausschaltung nominiert ist. Napoleon, das ist ein computer-generated Film. Ich weiß gar nicht, wie viele Bauten die überhaupt da haben bauen müssen. Das sieht alles künstlich aus. Und wenn du das mal vergleichst mit Oppenheimer, mit der Handarbeit, die da gemacht wurde, und Killers of the Flower Moon. Also ich glaube, dass die Ausstattung kriegt entweder Killers of the Flower Moon oder Oppenheimer. Ich glaube, dass Poor Things keinen einzigen Oscar kriegt, so leid es mir tut. Ich glaube, das wird Oppenheimer oder Killers.
Aber sollte Poor Things doch einen Oscar bekommen, dann wahrscheinlich fürs beste Szenenbild. Denn das ist ja dann ja auch noch ein ganz und gar visueller Film. Und wie gesagt, nach den Ausschnitten, die ich gesehen habe, auch herrlich ausgestattet. Natürlich, die Details und die Settings bei Oppenheimer sind wie immer bei Nolan hervorragend. Killers of the Flower Moon ist auch gut gemacht, aber da ist eigentlich Staub, sind ein paar Hütten, ist viel Natur und es werden die, ich glaube, 10er oder 20er Jahre gezeigt. Ja, also ich würde sagen, ja, wahrscheinlich Oppenheimer mit vielleicht Poor Things.
Bestes Kostüm, Napoleon, Barbie, Oppenheimer, Poor Things oder Killers of the Flower Moon. Das ist eine relativ interessante Kategorie, die stark besetzt ist, weil es für jeden dieser fünf Filme einen Grund gäbe, ihn auszuzeichnen. Napoleon hat sehr, sehr gute Kostüme, sehr zeitgemäße Kostüme. Barbie ist die Nachempfindung einer Plastikwelt, die viele schon seit Jahrzehnten kennen und überprüfen können. Ich finde am interessantesten die Überschneidung zwischen Oppenheimer und Killers, weil Oppenheimer zeigt ja die Amerikaner, die Amerika sozusagen besetzt haben, den in Anführungszeichen weißen Mann, und Killers zeigt die Indigenen. Ich finde, das ist kostümmäßig auch eine interessante Überstellung. Ich glaube, das wird ein Killers-Oscar.
Ja, auch hier muss ich wieder sagen, ich glaube an Poor Things. Na, also man würde sagen, ja, die Roben in Napoleon. Ich glaube, ja, Barbie hat natürlich diese grell-pastellen Kostüme, keine ungewöhnliche Arbeit für eine Kostümdesignerin. Aber wenn ein Oscar hat, aber das habe ich schon beim besten Szenenbild gesagt, für Poor Things, dann vielleicht für bestes Kostümdesign. Vielleicht überschätze ich den Film aber auch und man entscheidet sich hier für einen Kompromisspreis für Barbie.
Mhm. Bestes Make-up, beste Frisuren. Oppenheimer, Golda, Poor Things, Maestro und die Schneegesellschaft. Also Golda, das ist ja der Film über, sie heißt nicht Golda Meir, sondern Golda Meir, israelische Regierungschefin. Ein Film, der verrissen wurde, wahrscheinlich nur die Nominierung bekommen hat, weil, ich weiß gar nicht, das macht doch hier, Helen Mirren spielt die, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, die soll sehr gut aussehen. Also Schneegesellschaft ist bisher mein Lieblingsfilm des Jahres von J.R. Bayona. Der taucht auch weiter unten nochmal auf, hat aber keine Chancen. Ich glaube, man wird, so wie man letztes Jahr The Whale auch oder damals Churchill gewürdigt hat, den sehr großen Make-up-Aufwand würdigen. Man muss ja sagen, Bradley Cooper sieht ja auch aus wie Bernstein. Sieht ja auch aus wie er. Dann sollen sie da halt irgendwie den Oscar geben. Also das ist für mich eine ganz klare Kiste.
Das mag sein. Auch hier muss man wieder sagen, Poor
Things. Ah ja, stimmt.
Also, ja. Ich merke, ich weiß gar nicht, wie oft der Film nominiert ist.
Am zweitmeisten, 11,
glaube ich. Hat er mehr nominiert?
Nee, Oppenheimer 13 und der, warte, ich muss kurz gucken, Oppenheimer 13 und der hat 11. Am zweitmeisten.
Ja. Barbie hat 8 Nominierungen. Das zeigt also, dass der Film nah dran ist, wenn auch jeweils Außenseiter. Ebenso bei der besten Filmmusik, Jerzkin Fendriks, Ludwig Göransson, der eigentlich immer nominiert wird, hier für Oppenheimer, Laura Karpman, American Fiction, das ist, glaube ich, ein Film, wer Jazz wird, genau weiß ich es nicht, aber der kommt hier häufiger vor, auch bei den Schauspielern. Und dann Robbie Robertson, posthum für Killers of the Flower Moon. Und John Williams für Indiana Jones.
Ja, also genau, American Fiction ist ein Film, der hier noch nicht angelaufen ist, da kann man noch nicht so viel zu wissen. Da geht es um einen schwarzen, eine Komödie, um einen schwarzen Schriftsteller, der tatsächlich einen Auftrag bekommt, ein Buch zu schreiben, das möglichst nach einer in Anführungszeichen schwarzen Geschichte klingen soll, also so eine Tragikomödie. Ich weiß nicht, wie der Score ist, also du hast recht, Göransson, der so wie Hans Zimmer sich hier eher dem Sounddesign als der Komposition verschrieben hat und der Loudness, wird oft nominiert. Ich denke aber, da er schon den Oscar bekommen hat für den Black Panther Film, wird das hier nicht mehr passieren. Also John Williams, ich freue mich, ich liebe John Williams, aber das ist kein Score, den er gemacht hat, das ist die eigene Nutzung eines eigenen Temp-Scores, das heißt, er wiederverwendet lediglich alte Indiana-Jones-Motive ohne neue Komposition. Das sogenannte Helenas-Theme, das er neu komponiert hat, ist im Film gar nicht zu hören. Ich glaube, dass Robbie Robertson den Oscar kriegt, posthum. Also ich finde die Musik zwar nicht gelungen von Kinders aus Pflaumen und die klang für mich immer wie so eine Agentenkomödie aus den 60ern, aber posthume Oscars sind in und Robbie Robertson als amerikanische Institution hat ihn wahrscheinlich verdient. Ich glaube, der kriegt den posthum.
Ja, ich glaube und ich hoffe es. Ich hoffe und ich glaube es. Robbie Robertson und natürlich für all die Filme, die er mit Scorsese gemacht hat.
Mhm. Bester Song. The Fire
Zu den Songs können wir uns eigentlich nicht äußern.
Boah, ich kenne welche von denen. Ja. Ich wollte nur trotzdem sagen, man kann ja manchmal, auch du widersprichst mir da immer, aber ich glaube, man kann manchmal auch sagen, welcher Song gewinnt, auch wenn man den nicht kennt, weil man weiß oder glaubt zu wissen, wie die Oscars ticken. Ich wollte nur sagen, ich glaube, der Oscar geht an den Song aus Killers of the Flower Moon. Wahache, ich weiß es nicht, A Song for My People heißt es. Ich glaube, dass es ein Song wird, der der Politik folgend indigene Lieder würdigen wird. Mhm. Besser Schnitt. Oppenheimer, Poor Things, dann, ich möchte sie namentlich erwähnen, Thelma Schoonmaker, Killers of the Flower Moon, Anatomie eines Falls und The Holdovers. Das ist für mich auch ein Oppenheimer-Win. Gerade auch, wenn ich denke, dass Regie und Schnitt oft zusammen verliehen werden, also nicht zusammen ausgezeichnet werden, aber halt immer synchron auch auf die Oscars bekommen, ist es für mich ein Oppenheimer-Gewinn.
Es wird wohl so sein, aber ich wünsche es Thelma Schoonmaker für Killers of the Flower Moon, die arbeitet seit Jahrzehnten mit Scorsese. Ich möchte sie auf der Bühne sehen. Mhm.
Bester Ton. The Creator, Mission Impossible Dead Reckoning, The Zone of Interest, Oppenheimer und Maestro. Also The Zone of Interest wäre interessant, weil man dann sozusagen die Hörbarmachung der Vernichtung im Holocaust auszeichnen würde, weil die auffallendste Tonspur, die man die ganze Zeit im Film im Hintergrund hört, ist die über den Zaun in Auschwitz, Schießereien, Geschrei, Hundegebell. Das wäre sozusagen wahrscheinlich nach Schindlers Liste der erste Ton-Oscar, der sozusagen die Sterbensgeräusche der getöteten Menschen im Holocaust zum Punkt hat. Aber ich glaube, dass Oppenheimer den für das sozusagen für ihre entgegengesetzte Sache bekommt, für den Atombombenton. Also ich glaube, dass Oppenheimer den Ton-Oscar kriegt. Mhm.
Ja, das denke ich auch. Aber so Ton können wir natürlich kaum beurteilen, wobei deine Beschreibung von Zone of Interest natürlich etwas für sich hat.
Ja. Beste visuelle Effekte. Guardians of the Galaxy Volume 3. Napoleon, Mission Impossible Dead Reckoning, The Creator und Godzilla Minus One. Also interessanterweise wurde Oppenheimer für die visuellen Effekte nicht nominiert, obwohl ja Nolan spektakulärerweise eine echte Explosion erzeugt, die gleiche Druckwellen- und Feuerwalzen-Dynamik eines Atompilzes hat, obwohl manche haben sogar gedacht, er hätte eine Atombombe gezündet. Und das sah sehr, sehr gut aus. Und ich finde, für diesen Practical-Effekt hätte Oppenheimer die Nominierung verdient. Aber ich glaube, dieser Oscar geht an den Außenseiterfilm Godzilla Minus One. Das ist ein neuer Godzilla-Film, ich glaube der 34. Der extrem gute Kritiken bekommt, ein japanischer Film. Und ich glaube, die Gelegenheit werden sich die Amerikaner nicht nehmen lassen, einen japanischen Film erstmals mit Spezialeffekten Oscar auszuzeichnen. Sie sind ja indirekt dafür verantwortlich, dass es den Godzilla überhaupt gibt. Godzilla ist ja entstanden durch Atombombentest. Mhm. Und als Verarbeitungsreaktion auf die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ich glaube, da wollen die Amerikaner sich was in die Brust heften. Und wenn sie schon Oppenheimer nicht nominieren mit Godzilla zusammen, was eine interessante Paarung gewesen wäre, es geht in beiden Filmen um Atom und Verantwortung, werden sich hier die Japaner auszeichnen. Ich glaube daran.
Ja, dann schließe ich mich an. Ich kann das nicht beurteilen. Kennen diese Filme nicht, auch Godzilla Minus One nicht. Wir wollen Filme auslassen, die wir überhaupt nicht kennen, was wir nicht beurteilen können. Animationsfilme, animierte Kurzfilme, beste Kurzfilm, beste Dokumentarfilm.
Ich will nur eine Sache
Das
sagen, nur
alles.
ganz kurz, entschuldige, nur ganz kurz zum Animationsfilm. Spider-Man, der zweite Spider-Man, dieser Metaebenen-Film ist nominiert, Elemental und aber auch das Comeback, der Comeback-Film von Hayao Miyazaki. Ich kannte den Vornamen nicht. Ich glaube, dass Miyazaki, auch hier der Japaner, gute Chancen hat, aber ich glaube, dass Spider-Man das macht. Das nur ganz kurz. Jetzt hast du recht. Wo wolltest du weitermachen? Dokumentarfilm können wir auch überspringen. Kurzfilm, animierter Kurzfilm.
Ja,
Wobei
der
nur ganz
Rest
kurz,
wäre
ja, eine Sache, entschuldige bitte, ganz kurz. Hier haben wir eine Nominierung für Wes Anderson, ne? Der wurde nominiert, nämlich für den besten Kurzfilm. Das ist dieser Roald Dahl Schrott auf Netflix. Aber okay, bester internationaler Film machen wir weiter, ne? Das ist dann auch unsere letzte Kategorie, glaube ich. Das Lehrerzimmer aus Deutschland. Luke oder I oder Lo, ich weiß nicht, ob es ein L oder ein I ist, Capitano. Perfect Days, Wim Wenders geht für Japan ins Rennen. Es könnte der dritte Japan-Oscar sein, ne? Neben hier visuelle Effekte und neben Animationsfilm. Die Schneegesellschaft von J. Abayona und The Zone of Interest. Auch hier ist es komisch. Wir haben ja schon, uns ist ja aufgefallen, Anatomie eines Falls kommt hier nicht drin vor. Ebenso wenig wie Past Lives. Zone of Interest finde ich nicht gerechtfertigt, weil das überwiegend englisch-amerikanisch ist. Könnte aber sein, dass der den kriegt. Also ich glaube, dass es das Lehrerzimmer geht nicht, weil Deutschland ihn letztes Jahr bekommen hat. Ich glaube, dass The Zone of Interest den kriegt, auch wenn mein Lieblingsfilm dieses Jahres halt Snow Society ist, über den Andenabsturz von 73. Ich würde den J. Abayona total gönnen, aber ich glaube, dass Jonathan Glazer den kriegt.
Das glaube ich auch. So sehr ich mir Wim Wenders wünsche, das ist natürlich ein Film mit einer, wie soll man sagen, lebensbejahenden Botschaft, anders als Zone of Interest und die Schneegesellschaft. Es gab über den Andenabsturz von 73, glaube ich, schon einmal einen amerikanischen
Frank
Film.
Marshall,
Kannst du dich
93.
daran
Ja,
erinnern?
der war auch sehr gut. Ethan Hawke von Frank Marshall
1993.
1993. Ja, aber
Ja,
Schneegesellschaft, ich
aber
finde
das.
den sensationell. Das ist sein bester Film. Also wirklich Bayonas bester Film.
Ja.
Ja.
Ja, dennoch, Zone of Interest, das wird der Preis sein, den der Film bekommt, während er die anderen Preise nicht bekommen hat.
Ja. Also in dem Sinne, Arne wird vielleicht enttäuscht sein, weil Poor Things nicht so viel abräumen wird, wie er es verdient. Also für mich ist Oppenheimer der gerechtfertigt große Gewinner. Ich habe mich ja sehr kritisch gegenüber dem Film geäußert, als er im Juni anlief. Ich habe ihn dann noch zweimal gesehen und muss meine Meinung leider revidieren. Oder was heißt leider? Manchmal muss man seine Meinung revidieren. Ich glaube, es wäre auch der verdiente Gewinner.
Ja, aber wie viele Oscars traust du
Ich denke,
Oppenheimer
ich denke,
zu?
ich denke sechs. Film,
Regie.
Regie, Hauptdarsteller, Ton, Kamera und irgendwas Sechstes noch. Also ich glaube, dass der sechs Oscars kriegt. Und ich glaube, dass Killers zwei kriegt. Ich glaube, dass Barbie maximal eins kriegt und dass Poor Things keinen einzigen kriegt. Also auch wenn das verdient ist. Es gibt manchmal Filme. Ja, nein, also
Das
es gibt
glaube ich nicht.
doch, es gibt
Ja,
manchmal Filme. Guck mal, du
die
würdest doch.
Wette gehe ich ein.
Ja, okay. Weißt du noch, der Irishman vor 5 Jahren, als wir gewettet haben? Es gibt manchmal Filme, die viel verdient haben, aber einfach nichts kriegen. Das ist, das machen die auch mit Absicht irgendwie. Aber naja, wir lassen uns beide
Wir kommen
gerne,
darauf
ja,
zurück.
wir kommen darauf zurück und melden uns dann zu dem Thema wieder am 11. März mit den Oscars.
Ja, bis demnächst. Danke.
Bis denn.